Die Schriftlesung zur heutigen Predigt und bleibt bitte sitzen. Ich lese aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 22, die Verse 22 bis 30. Ein sehr schöner Text. Dieser Text kommt dann im 2. Petrusbrief noch einmal vor, dort wird er zitiert. Aber jetzt zu 4. Mose 22. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass Bileam hinzog, und der Engel des Herrn trat in den Weg, um ihm zu widerstehen. Er aber ritt auf seiner Eselin, und zwei Knechte waren mit ihm. Die Eselin sah den Engel des Herrn im Weg stehen, mit dem Schwert in der Hand. Da wich die Eselin vom Weg ab und ging auf dem Feld. Bileam aber schlug die Eselin, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Da trat der Engel des Herrn in den Pfad zwischen den Weinbergen, wo auf beiden Seiten Mauern waren. Als die Eselin den Engel sah, drängte sie sich an die Mauer und klemmte Bileam den Fuß ein, und er schlug sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an einen engen Ort, wo kein Weg zum Ausweichen war, weder rechts noch links. Als die Eselin den Engel sah, fiel sie unter Bileam auf ihre Knie. Da entbrannte Bileams Zorn und er schlug die Eselin mit dem Stecken. Da tat der Herr der Eselin den Mund auf und sie sagte zu Bileam: Was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Bileam sagte zur Eselin: Weil du Mutwillen mit mir treibst. Hätte ich ein Schwert, würde ich dich erschlagen. Die Eselin sagte zu Bileam: Bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist, von jeher bis heute? War es je meine Art, dir so etwas anzutun? Er sagte: Nein. Ich bete und komme dann zur Predigt. Allmächtiger Gott und lieber Vater im Himmel, ein Wort für unser Herz, das brauchen wir. Und wir befehlen dir unsere Herzen an, deinem Wort, denn das tut uns gut. Amen. Liebe Gemeinde, zur Schriftlesung aus 4. Mose 22, die heute im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, 10 bis 17 auch zitiert wird, eine Frage. Können Esel reden? Das war jetzt eine rhetorische Frage, ich muss sie selbst beantworten und ich tue es gleich. Ja, sie können. Als unser Bundespräsident noch nicht Präsident war, sagte er, als er noch ordentlicher Universitätsprofessor war, dass er etliche Kollegen hätte, die trotz ihrer Doktortitel die größten Esel wären. Ja, sie können offensichtlich reden, so oder so. Hören wir jetzt auf 2. Petrus 2, die Verse 9 bis 12. Ist ein schlimmer Abschnitt. Da steht in Vers 9 folgende: Der Herr weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erlösen, aber die Ungerechten für den Tag des Gerichts aufzubewahren, um sie zu strafen. Besonders aber die, die ihrer selbstsüchtigen Natur nachleben, in unreiner Leidenschaft und jede Herrschaft über sich verachten. Verwegen, eigensinnig erzittern sie nicht, Herrlichkeit zu lästern, obwohl doch die Engel, die größere Stärke und Macht haben, kein lästerndes Urteil gegen sie fällen vor dem Herrn. Ja, was Petrus da schreibt, ist harte Kost. Warum schreibt er so hart an die Kirchen? Die Kirchen damals waren noch jung, zweite Generation. Und er muss ihnen das schreiben? Die waren zum Teil in Verfolgung, die haben ihr Leben riskiert für den Glauben. Also wenn er so etwas der Welt schreiben würde, ja, dann könnten wir es verstehen, das würden wir auch sehen, ja, das ist nicht gut. Aber er schreibt es an die junge Kirche, an die jungen Gemeinden. Gab es da Zustände, die er da beschreibt? Das ist nicht so wichtig. Wichtiger ist, gibt es sie bei uns heute? Er fängt zwar gut an, der Herr weiß, wie er Gottesfürchtige aus der Versuchung erlöst. Ja, das wussten sie damals auch. Und wir wissen es auch. Wir bitten das ja im Vater unser, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Ja, das wissen wir. Und Petrus zeigt in diesem Brief auch, wie der Herr einen aus der Versuchung führt und wie er einen bewahrt bei der Erlösung. Und das ist tröstlich. Aber beunruhigend bezüglich Bewahrung ist aber, dass Gott auch Ungerechte zum Gericht aufbewahrt. Und er erhebt das dann auch gleich durch ein besonders hervor. Es sind besonders drei Eigenschaften, die er fürs Gericht aufbewahrt. Erstens, die ihrer selbstsüchtigen Natur nachleben, in unreiner Leidenschaft. Also ja, das ist jetzt wieder schlimm, denn von Natur aus sind wir alle selbstsüchtig. Von Geburt an, ob wir es wahrhaben oder nicht. Auch wenn wir Gutes tun und lieb sind, steckt dahinter doch verborgen ein, was bringt mir das? Unreine Leidenschaft, was ist das? Die Leidenschaft ist an für sich gut. Sie ist ein eifriger Wunsch, sie ist Passion. Also man hat gerne leidenschaftliche Leute, die sich so sehr für das einsetzen. Aber hier ist es unreine Leidenschaft und hier ist es sittlich und moralisch eben nicht rein. Und das ist gegen den Herrn. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut für die Umgebung. Unreine Leidenschaft. Es gibt viele unreine Leidenschaften. Sie sind halt auf einen selbst konzentriert. Was bringt mir das? Zweitens bewahrt er die auf die dem Nachgehen. Er sagt, solche Leute sind verwegen, eigensinnig, verachten Autoritäten, die über sie gesetzt sind. Also das mit den Eigensinnigen, ja, die bewahrt er auch fürs Gericht auf. Das kann man auch als eigensinnig, kann man als selbstgefällig übersetzen. Und Autoritäten verachten. Ja, was ist das jetzt wieder? Autoritäten. Was für Autoritäten sind das, die da verachtet werden? Es sind im Großen und Ganzen drei. Gott setzt die Regierung ein, damit das Leben möglich ist. Sie ist Gottes Dienerin und sie sorgt dafür, dass eben Handel und Sicherheit und Recht mehr oder weniger da ist. Dafür ist sie da. Sie setzt auch jetzt gegenwärtig das mit Corona-Maßnahmen um. Und das ist dann für sich zum Schutz des Lebens gedacht. Und ja, das ist gut. Also er setzt Regierungen ein. Zweitens hat er die Eltern eingesetzt für die Kinder, dass die Eltern die Kinder als Autorität erziehen, für sie sorgen. Die Kinder sollen dieser Autorität, Vater und Mutter, gehorchen. Gut. Das Dritte, seiner Gemeinde hat der Herr geboten, ihren Ältesten zu gehorchen. Er hat Älteste eingesetzt. Und die Ältesten, die sollen mit Gottes Wort und Gebet über sie wachen. Hebräer 13, 17. Und der Herr Jesus sagt dann für sich, Lukas 10, 16, wer euch hört, hört mich. Wer euch verachtet, verachtet mich. Jetzt im Geistlichen auch und auch im Weltlichen, die verachten, die es an für sich gut mit einem meinen, das ist schlimm. Und das Verachten von Gottes Heil und Tun ist allerdings noch schlimmer. Wir kommen zum dritten Punkt. Herrlichkeit lästern, das ist noch schlimmer. Lästern ist auch mehr als nur verachten. Es bezieht sich auf, hier auf den Herrn und das, was er getan hat, tut und noch tun wird. Er erlöst von Sünde, insofern, dass sie einen nicht mehr beherrscht. Sünde bringt zwar in Versuchung, zum Stolpern und zum Fallen, aber in seiner Barmherzigkeit hilft er allen wieder auf, die es wollen. Aber jetzt in Sünde bleiben, lästert ihm. Herrlichkeit lästern ist schlimm, besonders wenn es die Herrlichkeit Gottes ist. Jetzt, da schreibt der Apostel Petrus, dass sowohl Engel, die größere Stärke und Macht haben, kein lästerndes Urteil gegen sie fällen vor dem Herrn. Und das ist nicht ganz einfach zu verstehen. Erklärung. Engel und Dämonen wissen, wer Autorität hat. Sie stehen jeweils unter ihren Autoritäten. Gott oder dem Teufel. Menschen, die Gott sein Wort und sein Werk und seine Leute lästern, haben den Teufel als Autorität. Das glauben sie aber nicht. Natürlich nicht. Sie glauben ja auch nicht an den Teufel. Sie lästern ja auch den Teufel. Und sie lästern natürlich auch das Gericht, in das er sie bringt. Das ist verwegen. Das ist völliger Unglaube. Das ist ein Bruch mit allem Geistlichen. Das ist hier gemeint. Also Zusammenfassung von dieser Sache mit der selbstsüchtigen Natur, die wir haben. Unser Herz braucht die christliche Selbstverleugnung dringend, damit sie nicht unendliches Leid zeigt. Wir können nicht tun und wir sollen nicht tun, was unser Herz uns sagt. Denn es sagt uns oft das Falsche. Wir brauchen eine Selbstverleugnung von diesen Sachen, wenn sie falsch sind. Wir sollen uns hinwenden zum Herrn Jesus Christus. Eigensinn und Selbstherrlichkeit gegen seinen Willen und gegen seine Herrlichkeit führt ins Gericht. Ich komme zum nächsten schlimmen Abschnitt in seinem Brief, Verse 12 bis 14. Diese aber wie unvernünftige Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden, lästern darüber, wovon sie nichts wissen und werden in ihrem verdorbenen Wesen umkommen und den Lohn der Ungerechtigkeit davontragen. Sie halten es für Vergnügen, am Tag zu schwelgen. Sie sind Schmutz und Schandflecken. Schwelgen in ihren Betrügereien, wenn sie mit euch prassen. Sie haben Augen voller Begierde nach einer Ehebrecherin, lasten von Sünde nicht ab, locken leichtfertige Seelen an und haben ein Herz durchtrieben von Habsucht. Kinder des Fluches. Ja, ist noch schlimmer gekommen. Die Leute wissen, dass Gott ist, wissen, was er sagt, aber sie gleichen den unvernünftigen Tieren, die vom Instinkt getrieben werden, aber nicht vorausdenken können. Diese Leute allerdings haben nicht einmal einen Instinkt. Sie lästern Gott, Sie lästern über Gott, sie lästern über seine Macht, sie lästern über alles. Lästern auch über den Teufel und seine Macht, der Sünde, in der sie an für sich leben. Sie lästern den Teufel, der über sie herrscht. Und das ist jetzt tatsächlich unvernünftig. Sie sagen, ja Gott, wir glauben an Gott, aber folgen dem Teufel. Völlig unvernünftig. Nicht Instinkt, sondern von der Sünde getrieben. Und der Apostel zählt nun die Sünden auf, die aus ihrer unvernünftigen Selbstherrlichkeit kommen. Schwelgerei, sagt er. Ein Wort für Genusssucht kommt zweimal vor. Prassen kommt einmal vor. Also nichts gegen gutes Essen und Trinken. Aber wenn die Genusssucht mich treibt, treibt mich Gott nicht. Gottes Reich ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wenn die Genusssucht einen treibt, ja, das ist schlimm. Ist schlimmer, wenn es in der Kirche passiert. Also wir tun das nicht. Aber wir sollten einmal nachrechnen, wie viel wir ausgeben für Sachen, die unserem Vergnügen dienen. Ich meine jetzt nicht Haushalt, Auto, Versicherungen, Essen, Miete oder das, was zum Leben nötig ist, sondern das, was für unseren Luxus da ist, was wir ja sozusagen umschreiben, man gönnt sich ja sonst nichts. Gönnt man sich da viel mehr als für die Kirche, die ja Gottes Haus ist und die ja in eine Investition für die Ewigkeit ist? Wo investieren wir mehr? Fürs Vergnügen oder für Gottes Reich, das ewig dauert? Also das bringt's, in Gottes Reich zu investieren, denn das hört nicht auf und das ist eine Investition, die in der Ewigkeit noch Bestand hat, während alles Vergnügen hier vergeht. Petrus schreibt vom Schwelgen in Betrügereien. Und er schreibt davon mit euch. Also das passiert in der Kirche auch. Und dieses Schwelgen ist dann wieder dreifach. Es ist nicht nur in der Kirche, es ist allgemein. Steuerbetrug wird als Kavaliersdelikt angesehen, aber eigentlich ist es Betrug an der Allgemeinheit. Ja, der Staat hat ja genug Geld und dem schadet es ja nicht. Ja, doch, das tut es. Irgendjemand muss das bezahlen. Zweitens ist es Betrug an den Gemeindegeschwistern, nicht in Gottes Haus zu investieren, nicht ihm das zu geben, was er will. Ja, Gott braucht doch kein Geld, sagen manche. Ja, stimmt, braucht er nicht. Aber wir sind der Leib Christi und der braucht Geld. Und dazu ruft Gott auch auf. Und das sehen wir im Alten und im Neuen Testament. Der Herr Jesus sagt bezüglich diesen Betrügereien, Welt und Kirche, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Das sagt er in drei Evangelien. Und beide, also Staat und Kirche, oder Staat und Gott, beide rechnen vor, was sie wollen. Beide bieten etwas dafür, beide ahnden Betrug, also Staat wie auch Gott. Man erweist sich als Kind des Fluchs oder als Kind des Segens. Das liegt an einem. Man erweist sich als Esel oder als Esel. Der Apostel schreibt weiter, Augen voller Begierde nach Ehebruch. Das ist etwas, was allgemein ist. Das ist nicht nur Ehebruch. Sie gieren nach allem, was noch Lust verschaffen könnte. Das ist allgemein. Sie wissen aber, dass Gott ist. Sie wissen um sein Wort. Sie wissen um die Erlösung. Aber in ihrem Herzen lassen sie dieses Wissen nicht zum Zug kommen. Das Herz mit Denken, Fühlen, Wünschen und Entscheidungen treffen muss trainiert werden. Das braucht Training, das braucht Jüngerschaft. Also das braucht auch Disziplin, da müssen wir uns ausrichten. Ja. Aber sie wollen eben nicht Jünger von Gott sein, nicht Jünger des Herrn Jesus Christus sein, nicht Lehrlinge von ihm sein, nicht Schüler von ihm sein, was Jünger an für sich heißt. Sie sind lieber selbst herrliche Götter. Aber sie sind eben damit Kinder des Fluchs, wie Petrus schreibt. Sie sind nicht unter Gottes Wort. Sie gehen nicht unter Gottes Wort und gehen deswegen auch nicht unter seinem Segen. Und Petrus zeigt es dann eindrücklich mit dem Propheten Biliam und seinem Esel. Er schreibt in Vers 15 bis 17: Sie haben den richtigen Weg verlassen, gehen in die Irre und folgen dem Weg Biliams, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber Tadel für seine Übertretung empfing. Das Lasttier redete mit Menschenstimme und sträubte sich gegen die Torheit des Propheten. Das sind Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Sturmwind getrieben, und ihnen ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt. Gott hatte dem Propheten Biliam, der im heutigen Syrien lebte, verboten, mit dem Gesandten des Moabiterkönigs mitzugehen. Der Moabiterkönig hatte sie zu ihm gesandt, damit er Israel verflucht. Und Gott sagt dem Biliam: Geh nicht mit ihm. Ja, das sagt er dann den Gesandten und die gehen zurück, sagen es dem König, und der sagt: Schickt eine neue Delegation, höhergestellte, mit mehr Geld. Und die kommen und der Biliam: Na, ich kann nicht, und dann geht er doch mit. Und er macht sich auf den Weg, zwei Diener und seine Eselin, er sitzt auf der Eselin und Gott hat ihm gesagt: Geh nicht mit ihm. Und als Biliam eben sein Herz schon ausgerichtet, ja, dann mach halt. Aber Gott lässt ihn nicht einfach so gehen. Er sendet ihm einen Boten auf den Weg. Engel ist Bote, und zwar mit dem Schwert in der Hand. Und jetzt, die Eselin, die sieht den Boten. Er in seiner Fixiertheit sieht den Boten nicht. Die Eselin weicht aus. Zweimal und dann geht sie in die Knie. Und er sieht es nicht. Ja, da sendet Gott einen Engel auf seinen Weg mit dem Schwert in der Hand. Also zuerst Wort, dann Bote. Das ist ein Bild dafür, für die Verkündiger. Die Verkündiger, also die Prediger, werden in der Offenbarung, in den Sendschreiben des Herrn Jesus an die Gemeinden ja als Engel, als Boten bezeichnet. Und sie haben an für sich Evangelium und Gesetz zu predigen. Sie dürfen nicht nur Evangelium, ist alles gut, predigen, sie müssen auch das Gesetz predigen, die Gebote. Sie haben ein zweischneidiges Schwert. Also ist... Liebst du das Evangelium, dann geh im Evangelium. Aber wenn du es nicht liebst, ja, dann folgt die Schärfe. Dann bist du gegen Gottes Wort, dann bist du gegen Gott, dann bist du auch gegen deine Geschwister. Das ist hier im Esel so abgebildet. Der Gott hat seinen Sohn nicht umsonst gesandt. Er wird auch als Bote bezeichnet. Er hat das Evangelium verkündigt. er war das Evangelium. Und das bedeutet, dass er das Gericht Gottes über mich auf sich genommen hat, dass er für meine Schulden bezahlt hat, dass er dafür gestorben ist, um mich wieder mit Gott zu vereinen, wieder Gemeinschaft herzustellen. Dafür hat er sein Leben gelassen und er ist auch von den Toten auferstanden, um dieses Leben mit Gott herzustellen, um die Gemeinschaft mit Gott herzustellen. Dafür gibt er auch sein Wort. Dafür ist er auch Autorität, Herr, dem man folgt. Und dafür ist er auch der Priester, der andauernd für die Sünden bittet, die wir ihm bekennen. Das ist Evangelium. Aber wer es nicht tut, ja, der tut es nicht. Die Eselin sieht ihn, den Boten. Letzte Chance. Er sieht es nicht. Er geht trotzdem weiter, gibt seinem Herzen nach, trotz Gottes Wort, trotz Esel, trotz der Gott in allem. Er konnte Israel nicht verfluchen, musste es segnen, aber er findet trotzdem einen Umweg, wie er denn doch noch zu Ansehen und zu Geld kommen könnte. Und diesen Weg geht er. Er geht ihm gegen Gott. Er sagt dem Moabiterkönig, gib Israel Frauen, um sie vom rechten Weg abzubringen. Und das hat funktioniert. Und 24.000 von den Israeliten sterben, weil sie nicht nur diesen Frauen anhingen, sondern auch deren Göttern. Sie haben beiden gehuldigt. Sie waren unzüchtig, auch geistlich. Das nachzulesen in 4. Mose 25 und 31. Und Bileam zieht jetzt wieder heim. Die Eselin lässt stumm die Ohren hängen und Israel erschlägt den Bileam dann zu Hause wegen seinem bösen Rat. Schluss. Gott ist lieb und gerecht und heilig. In seiner Liebe richtet er seinen gerechten heiligen Sohn, damit er nicht alle richten muss. Die, die den Herrn Jesus erkannt haben und erkennen, heißt so viel wie eins sein mit ihm, die sind unter der Liebe Gottes und werden als Segenskinder erzogen. Die, die den Herrn Jesus nicht erkannt haben, ja, die treibt die Sünde, ihr betrügerisches Herz, letztendlich ins Gericht. Amen.